SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo, ich gebe zu, ich bin ziemlich beeindruckt von der Frau, mit der wir gleich sprechen. Die Personalmanagerin Sarah Ungar hat jahrelang ein Doppelleben geführt auf der Arbeit. Sie ist als Mann geboren und so hat sie auch als Mann Karriere gemacht und ihr wirkliches Ich quasi versteckt. Das war schon ziemlich anstrengend, wie wir gleich hören. Dann aber hat sie den Schritt gewagt und sich gegenüber KollegInnen, Vorgesetzten und dem ganzen Unternehmen als Frau geoutet. Auch das natürlich kein leichter Schritt und trotzdem sagt sie, im Beruf spielt ihre Transsexualität heute keine Rolle mehr. Ja, so selbstverständlich kann also, sollte wohl Vielfalt in der Arbeitswelt sein, egal ob es dabei um sexuelle Identität oder Orientierung geht, um die soziale oder ethnische Herkunft, um Alter, Religion oder Behinderung. Dafür setzt sich auch die Charta der Vielfalt ein, die in dieser Woche zum 9. Deutschen Diversity-Tag aufgerufen hat. Viele Unternehmen machen damit, auch der SWR mit vielen Programmschwerpunkten. Und deswegen freue ich mich, dass das Gespräch mit Sarah Ungar geklappt hat, denn sie erzählt uns aus gleich zwei Perspektiven, nämlich natürlich ihre eigene Geschichte und ihre Sicht als Personalmanagerin in einem großen Unternehmen. Außerdem berichten wir über eine weitere Wendung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Wenn es nämlich hart auf hart kommt, dann werden auf manche Importe aus den Staaten bald gut 50% Strafzölle fällig. Zum Beispiel auf Motorräder. Das trifft vor allem die Marke Harley-Davidson und jetzt bangen die Vertragshändler und ihre Beschäftigten hier um ihre Existenz. Und meine Kollegin Katha Jansen hat sich einmal mehr in einen weiteren Beruf reingejobbt. Sie hat die 20-jährige Emily begleitet. Emily ist Bestatterin. Das und mehr jetzt in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, früher ein Mann, heute eine Frau und das ausgerechnet in der meist noch von Männern dominierten Industrie. Sarah Ungar hat eine durchaus bemerkenswerte Karriere hingelegt. Ursprünglich war sie Personalmanager bei ThyssenKrupp. Dort hat sie sich dann als Transgender, also als Frau geoutet. Sie hat dann im Konzern das Thema Vielfalt, Diversity vorangetrieben, bevor sie selbst einen weiteren Neustart gewagt hat. Seit 2 Jahren arbeitet sie bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Hallo Frau Ungar.
Hallo Herr Winkler.
Wenn Sie so Ihre eigene Karriere betrachten, wie normal, wenn das das richtige Wort ist, oder wie außergewöhnlich erleben Sie, was Sie da erreicht haben?
Also ich muss zugeben, für mich war es, glaube ich, immer normal gewesen. Und ich glaube auch, weil es für mich normal war und ich damit auch normal, unproblematisch umgegangen bin und das auch, glaube ich, nicht zum Hauptthema gemacht habe, war es auch für meine Umwelt einfach, damit umzugehen. Ja, ob das Familie war, ob das im beruflichen Bereich ist, weil ich glaube, es gibt eben viele Eigenschaften, die einen Menschen auszeichnen, gerade wenn es auch eben um den Job, um die Laufbahn geht. Und da ist es eben nicht die einzige Eigenschaft, welches Geschlecht man hat, welche vielleicht auch sexuelle Orientierung jemand hat, was dann bestimmend sein sollte.
Trotzdem haben Sie vor Ihrem Coming-out lange ein Doppelleben geführt. Also tagsüber im Büro als Herr Ungar und in der Freizeit unter Freunden zum Teil schon als Frau mit Bluse, mit Make-up. War das nicht extrem anstrengend, sich vor allem im Job permanent zu verstecken?
Das ist es natürlich schon. Also es gibt ja auch Studien, die sagen, dass man bis zu einem Drittel seiner Leistungsfähigkeit einbüßt, wenn man eben nicht man selbst sein kann, wobei sich das ja nicht nur auf dieses Thema beschränkt, sondern das eben ganz grundsätzlich gilt. Deswegen plädieren wir ja auch, egal ob das jetzt bei Rolls-Royce oder auch damals bei ThyssenKrupp war, dafür, dass die Menschen eben so sein können, wie sie sind, um sich dann eben bei der Arbeit auch ganz und gut einbringen zu können und sich wertgeschätzt zu fühlen. Und natürlich ist es für mich ein Spagat gewesen, keine Frage. Es war genauso auch für meine Umwelt dann zum Teil ein Spagat, sich dann eben umstellen zu müssen. Aber es ist, denke ich, schon so, dass das auch für mich ja kein einfacher Weg war und das auch nichts ist, was man von jetzt auf gleich im Leben verändert. Das braucht in der Regel Zeit, Reife, Mut. Das sind so die Eigenschaften, die dann eben dazugehören.
Wann haben Sie für sich beschlossen, dass Sie sich nicht mehr verstecken wollen?
Für mich war das ohnehin keine Frage einer Entscheidung oder der Wahl, sondern Menschen in einer solchen Situation haben in der Regel gar nicht die Wahl, sondern es geht eher darum, wann denn dann der Zeitpunkt da ist. Und ich hatte sehr viele Projekte zur damaligen Zeit, die parallel liefen. Und für mich war es eben auch wichtig, authentisch zu sein, authentisch aufzutreten. Und so kamen eben dann auch die Dinge zusammen. Ich hatte ein gutes Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich hatte mit Freundinnen und Freunden, mit Arbeitskolleginnen und Kollegen im Vertrauen darüber gesprochen. Also sprich, wie man so sagen würde, ein Stakeholder-Management gemacht und die Leute eingebunden. Und das fand ich eben wichtig, dass ich die Leute mitnehmen kann auf so einer Veränderungsreise und dass ich da möglichst niemanden überfahre und überfordere. Genau, und dann war einfach quasi der richtige Zeitpunkt halt da.
Wie haben Sie das ganz praktisch gemacht? Wem sagt man da zuerst Bescheid? Wie macht man das, ohne gleichzeitig irgendwie alle gewissermaßen auch herauszufordern, sicherlich?
Also ich bin ja, glaube ich, von Berufs wegen schon eine recht analytische und strukturierte Person und habe letzten Endes, so wie beim Stakeholder-Management ja auch gerne gemacht, eine Liste erstellt mit Leuten, mit denen ich auf jeden Fall sprechen möchte und sprechen muss. Und habe natürlich dann diejenigen priorisiert, bei denen ich eher von Unterstützung ausgegangen bin und diejenigen weiter nach hinten gestellt, bei denen ich davon ausgegangen bin, dass vielleicht eher schwierigere Gespräche werden könnten. Und dann habe ich diese, ich glaube, es waren ca. 30 Personen, die da drauf standen, abgearbeitet. Es fing damals mit dem CEO an, der mein direkter Chef war, mit anderen wesentlichen Personen in der Organisation und eben auch mein Team war ganz weit oben, ganz weit vorne, weil die mir eben sehr, sehr wichtig waren. Dann habe ich eben Stück für Stück mit diesen Personen gesprochen und da ich ja als Personalleiterin im Unternehmen genauso bekannt war wie der CEO damals, bei einigen vielleicht sogar noch bekannter, war das natürlich dann auch für mich wichtig, dann beim Tag X alle zu informieren darüber, dass sich jetzt eben was ändert im Namen, in der Anrede, aber nicht zum Umgang miteinander. Das war mir immer wichtig.
Wie ist das in der Breite angekommen? Welche Vorurteile sind Ihnen gegebenenfalls auch entgegengekommen?
Also das Interessante ist vielmehr, dass auch ich natürlich nicht frei bin von Vorurteilen, vor allem von Vorurteilen gegenüber anderen Menschen, wie die mit mir umgehen können oder könnten. Und de facto ist eigentlich niemand mit mir schlecht umgegangen, ablehnend umgegangen oder mir sind Vorurteile begegnet. Deswegen bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass mich ja alle so angenommen haben, wie ich bin. Und dass sich, glaube ich, in einigen Punkten auch die berufliche Beziehung nochmal verfestigt hat, weil ich oft die Rückmeldung bekommen habe, dass ich authentischer wahrgenommen werde, freier wahrgenommen werde, auch mit mehr Energie, mit einer positiveren Ausstrahlung. Also es waren wirklich positive Rückmeldungen, die ich von vielen Seiten bekommen habe.
Jetzt sind Sie mittlerweile seit knapp 2 Jahren bei Rolls-Royce Power Systems. Klar, wenn ich mir das vorstelle, vor einem Bewerbungsgespräch, da flattern jedem die Nerven. War das in Ihrer Situation nochmal stärker der Fall?
Das schon. Also das auf jeden Fall. Wobei ich natürlich auch als Personalerin auf der anderen Seite meistens bei solchen Gesprächen sitze und eben Erfahrungen aus, ich glaube, bestimmt über 2000 Vorstellungsgesprächen habe. Aber trotzdem ist es auch für mich ungewohnt gewesen, überhaupt ja so eine Art Bewerbungsprozess zu führen und dann eben, also in dem Fall auf der bewerbenden Seite zu sitzen. Und ich habe damals, also relativ zeitgleich, war ich eigentlich in 3 verschiedenen Bewerbungsprozessen, auch bei anderen Unternehmen, in der engen Auswahl und relativ weit fortgeschritten. Und ich bin da einfach hingegangen zu den Terminen. Ja, es steht ja auch nicht in meinem Lebenslauf drin, dass ich jetzt eben noch diese eine besondere Persönlichkeitseigenschaft habe, sondern ne, wer Wert darauf legt, was über mich zu erfahren, der kann meinen Namen bei Google eingeben und findet dann durchaus Themen und vielleicht auch meine Haltung, wofür ich stehe, auch was das Thema Führungswerte angeht und anderes. Und deswegen bin ich da natürlich auch so als Flucht nach vorne immer offen damit umgegangen. Und ich lege auch schon Wert darauf, dass das möglichst nicht eben das bestimmende Thema ist. Und es war auch in keinem der Vorstellungsgespräche das bestimmende Thema. Bestimmt war vielmehr, was konnte ich erreichen, was konnte ich bewirken, wie habe ich es geschafft, vielleicht auch Unternehmen zu verändern oder auch weiterzuentwickeln. Und darum ging es vielmehr.
Jetzt sind Sie bei Rolls-Royce Power Systems als Director People Excellence. Das ist Ihr formaler Arbeitstitel. Mit diesem Aufgabenfeld sind Sie auch für die Vielfalt im Unternehmen zuständig. Was sind da denn Aspekte Ihrer Arbeit, für die Sie sich besonders einsetzen?
Also zum einen glaube ich ja, oder ich glaube es nicht nur, sondern ich bin überzeugt, die Vielfalt ist ja erstmal gegeben. Wir sehen es in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft vielfältig ist, vielleicht sogar vielfältiger wird und Unternehmen und Belegschaften in Unternehmen letzten Endes nur ein Spiegelbild auch der Gesellschaft sind. Und genauso bin ich auch überzeugt davon, nicht nur ich, auch das Management-Team hier, mit dem ich da regelmäßig im besten Sinne immer darüber diskutiere, dass vielfältige Unternehmen und Belegschaften innovationsfähiger sind, kreativer sind, resilienter sind auch gegenüber externen Veränderungen, externen Schocks, weil sie sich eben besser durch ihre Vielfalt auf veränderte Umweltbedingungen auch einstellen können, auch auf veränderte Kundenstrukturen etc. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass wir möglichst viele Dimensionen auch von Vielfalt bespielen können, wie man so sagt, und sichtbar machen können. Das mache ich aber nicht, indem ich einzelne Gruppen schaffe oder Schubladen schaffe und die Leute dann da reinpacke, sondern indem wir beispielsweise Geschichten teilen. Ob das jetzt ein Blogbeitrag eines Kollegen ist zum Ramadan oder ob wir Leute zusammenbringen in sogenannten Language Cafés. Language Cafés gibt es eben auch auf Deutsch für diejenigen, die jetzt eben aus dem Ausland zum Beispiel hier zu uns kommen. Und da treffen sich eben also Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen, sowohl was die Nationalität, die Kultur angeht, Religion etc., wirklich sehr formlos, sehr zwanglos, in der Regel zur Mittagszeit, im Moment eben nur virtuell durch Covid, und ja, besprechen einfach Themen über Gott und die Welt in einer eher, naja, fremden Sprache will ich nicht sagen, aber nicht in ihrer Muttersprache. Und das ist toll, was wir da auch bewegen können und wie sehr das Thema angenommen wird. Und wir waren ja auch vor anderthalb Jahren auf dem CSD in Stuttgart, das erste Mal für Power Systems dabei. Und wir hatten über 100 Personen, die uns da begleitet haben und das Unternehmen im besten Sinne vertreten haben und eine klare Haltung gezeigt haben. Und das fand ich total beeindruckend, ja, dass 100 Leute hier von unserem Standort mitkommen, auch super international aufgestellt. Wir hatten Kolleginnen und Kollegen dabei, die im Moment aus Indien bei uns im Einsatz waren, hier in Friedrichshafen. Und das fand ich, war großartig. Und alleine so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir da als Team gezeigt haben, hat uns allen ein großes Lächeln, glaube ich, ins Gesicht gezaubert.
Am Dienstag ist in vielen Unternehmen in Deutschland Diversity-Tag. Rolls-Royce Power Systems ist mit dabei bei dieser Aktion der Charta der Vielfalt. Auch der SWR, wir selbst setzen im Programm viele Schwerpunkte. Wie wichtig finden Sie solche Aktionstage für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt?
Also ich finde solche Aktionstage grundsätzlich wichtig und hilfreich, weil sie eben Orientierung geben für diese Themen. Ob das jetzt am Dienstag der Deutsche Diversity Tag ist oder eben andere, ja, besonderen Tage, weil da eben nicht nur ein Unternehmen als, ja, einzelne Organisation dazu kommuniziert und dazu auftritt, sondern das wirklich viele machen und damit auch einfach eine größere Sichtbarkeit entsteht und ein größeres Bewusstsein auch in der Gesellschaft dafür entsteht. Deswegen finde ich es wichtig, dass Unternehmen auch wie Rolls-Royce Power Systems dabei sind, dass wir da regelmäßig dabei sind und im besten Sinne auch wieder Flagge für Vielfalt zeigen. Und wir freuen uns jetzt auf den Dienstag und wir freuen uns aber auch auf viele andere Tage. Wir werden zum Tag der Familie am 15. Februar auch was kommunizieren und deswegen da, ja, wollen wir uns nicht auf einen einzigen Tag reduzieren. Ja? Diversity-Tag ist sozusagen 365 Tage im Jahr.
Dann habe ich zum Schluss noch eine praktische Frage, die haben Sie vorhin schon angeschnitten, aber Sie haben als Selbstpersonalerin sicherlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Viele Transmenschen stehen bei ihrer Bewerbung oft auch vor der Frage, ob sie die eigene Geschlechtsidentität im Vorstellungsgespräch ansprechen, thematisieren sollen. Was würden Sie da empfehlen?
Ich glaube, das müssen die Menschen immer für sich entscheiden, wie viel sie thematisieren wollen oder nicht. Und ich glaube, das kommt immer auf die individuelle Situation darauf an und auch vielleicht, wie die Arbeitgebenden dann damit umgehen oder sich dazu positioniert haben. Ich finde es schön, wenn es eher kein Thema ist, wenn man aber weiß, dass es das im besten Sinne ist und dass es nicht darum geht, dieses Thema komplett zu umschiffen oder so, sondern wenn es einfach keine Rolle spielt. Ja, man sich dafür nicht rechtfertigen muss, dass man eine bestimmte Eigenschaft hat. Und ich würde das gar nicht auf das Thema Transsexualität reduzieren, sondern es gilt eben, wie gesagt, auch für viele, viele andere Eigenschaften.
Sagt Sarah Ungar. Sie hat ihre Karriere selbst als Mann gestartet und heute ist sie Personalmanagerin bei Rolls-Royce Power Systems. Frau Ungar, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Winkler.
Ja, so klingt's aktuell wieder auf vielen Motorradstrecken im Land. Aber diesen ganz konkreten Sound, das ist eine Harley, den gibt's vielleicht bald nicht mehr so häufig zu hören. Die EU könnte nämlich im Juni ihre Strafzölle gegen die USA ausweiten. Und ausgerechnet den Harley-Davidson-Konzern trifft das möglicherweise besonders hart. Und zwar so sehr, dass Harley-Händler und ihre Beschäftigten hierzulande um ihre Existenz bangen. Wolfgang Brauer berichtet.
Ein Harley hat einen Klang, für mich ist Musik.
Schwärmt Pascal Verniot. Seit seinem 18. Geburtstag fährt er Harley Davidson und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Vertragshändler der amerikanischen Kultmotorradmarke in Ludwigshafen-Ruchheim und hat 25 Mitarbeiter. Doch sie alle bangen jetzt um ihre Jobs.
Wann dieser Strafzoll kommt, glaube ich, es wird viel Händler zumachen.
Es geht um neue Strafzölle der Europäischen Union im Handelsstreit mit den USA. Weil der frühere US-Präsident Donald Trump Stahl und Aluminium aus der EU mit hohen Zöllen belegt hatte, konterte die EU mit eigenen Zöllen in Höhe von 25%, unter anderem auf Käse, Whisky, Jeans und eben Harleys. Das war vor 2 Jahren. Weil sich seither im Handelsstreit nichts bewegt hat, sollen die Zölle zum 1. Juni verdoppelt werden, auf 50%. Pascal Vergniaud rechnet vor.
Denn zum Beispiel ein Motorrad, wo kostet 10.000, wird 16.000 Euro kostet. Die große Modell wird über 50.000 Euro kostet und das ist unverkaufbar.
Dass es Harley-Davidson jetzt besonders hart trifft, daran ist der Konzern jedoch, zumindest zum Teil, selbst schuld, erklärt der Europaabgeordnete Bernd Lange von der SPD. Er ist Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament.
Harley-Davidson meinte ganz schlau zu sein. Sie haben die Produktion von Motorrädern für die Europäische Union von den USA nach Thailand verlagern, also die Tarifzölle zu vermeiden.
Durch dieses Schlupfloch waren bislang sogar gar keine Strafzölle fällig. Doch diese Vorteile fallen nun wohl auch weg. Derzeit verhandeln die USA und die Europäische Union wieder darüber, ob die gegenseitigen Strafzölle ausgesetzt werden sollen. Davon würde dann auch Harley profitieren. Doch Bernd Lange ist vorsichtig, denn eine Einigung müsste in den nächsten 2 Wochen kommen.
Die Zeit wird sehr eng und von daher bin ich nicht mehr ganz so optimistisch. Ich gebe das nicht auf, aber das Risiko, dass die Eskalation kommt, ist nach wie vor da, obwohl wir mit der beiden Administrationen jetzt eine ganz andere, auch partnerschaftlich orientierte Regierung haben.
Auch Harley-Händler Pascal Vergniaud bleibt nicht viel übrig, als zu hoffen. Gibt es keine Einigung, bangt er um sein Geschäft.
EU kann entscheiden, unsere Leben kaputt zu machen. Wir sind in Europa ungefähr 5.000 Mitarbeiter über diese fast 300 Händler. Ja, was sollen wir machen?
Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU trifft Ende des Monats vielleicht Harley-Händler besonders hart. Hintergründe waren das von Wolfgang Brauer. Ja, und wer mit dem Harley-Krach nicht so viel anfangen kann, der mag es vielleicht lieber tierisch. Richtig, Ziegen. 2 davon hat sich nämlich Facebook-Chef Mark Zuckerberg als Haustiere angelegt. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat einer davon auch noch einen besonders ausgefallenen Namen bekommen. Bitcoin heißt das Tier. Ja, über das Timing lässt sich streiten in einer Woche, in der die Kryptowährung fast 30% an Wert verliert. Auf jeden Fall bekommt Mark Zuckerberg unseren Brief der Woche von Sabine Geipel.
Lieber Mark Zuckerberg, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn Sie haben diese Woche stolz 2 neue Familienmitglieder im Hause Zuckerberg präsentieren können. Wie man das eben so macht als Social Media Mogul per süßem Tierfoto auf Facebook. 2 Ziegen schauen da in die Kamera. 1,5 Millionen Likes haben die beiden inzwischen. Da kann man echt nicht meckern. Lieber Mark Zuckerberg, mich freut ja immer, wenn Typen wie Sie menschliche Züge zeigen. Denn auch Ihnen war offensichtlich stinklangweilig im Lockdown. Kein Bock auf immer nur Timeline scrollen. Und dann sind auch Sie dem Corona-Haustier-Hype verfallen. Warum Ziegen? Und nicht Hund oder Hühner? Keine Ahnung, hat Ihnen vermutlich Ihr eigener Algorithmus vorgeschlagen. Aber bei der Namenwahl hatten Sie freie Hand. Die beiden heißen Max, okay, und Bitcoin. Bitcoin? Mal ehrlich, lieber Mark Zuckerberg, was haben Sie sich dabei gedacht? Einmal hat das ja vermutlich eh schon bei Ihnen am Abendbrottisch in Palo Alto für ein ganz schönes Rumgezicke gesorgt. Denn Priscilla und die beiden Mädels konnten sich zwar schließlich mit Max durchsetzen, bei Ziege 2 mussten sie sich aber dem Papa und seinem Namensvorschlag geschlagen geben. Das Vieh heißt jetzt also voll nerdig Bitcoin. Lieber Mark Zuckerberg, Ihnen hätte doch außerdem auch klar sein müssen, dass Sie mit der kryptischen Namenwahl Gerüchte an der Börse verbreiten wie Ziegenköttel. Die Krypto-Jünger drehen durch. Will er etwa in Bitcoins investieren? Oder hat das vielleicht schon getan? Schmeißt Facebook sein eigenes Währungsprojekt Libra über den Haufen? Geheime Botschaften aus dem Ziegenstall. Lieber Mark Zuckerberg, in diesem Sinne freue ich mich schon jetzt sehr auf den Nachwuchs bei Ihren Ziegen mit den Namen Apple, Tesla und Snapchat. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Maria aus Weinheim hat eine Frage geschickt. Sie will wissen, ob es sinnvoll ist, sich einen 10-Jahres-Plan zu machen. Also sowas wie, in 10 Jahren wäre ich gerne Abteilungsleiterin. Oder, fragt sie, ist es sinnvoller, vielleicht nur in 2-Jahres-Schritten zu planen? Oder sollte man überhaupt nicht planen? Hier ist die Antwort von Karrierecoach Martin Werle.
Es gibt eine interessante Harvard-Studie zu diesem Thema. Da hat man bei Abgängern untersucht, was passiert, wenn jemand schriftlich plant, wenn jemand mündlich plant und wenn jemand gar nicht plant. Und das Ergebnis ist eindeutig, diejenigen, die schriftlich planen, die machen schneller Karriere, die erzielen die wesentlich höheren Gehälter, die haben nach 10 Jahren also deutlich mehr erreicht als die anderen beiden Gruppen. Insofern, schriftliche Planung ist klasse, aber ich rate dazu, dass Sie nicht Pläne fassen und Ziele setzen, die von anderen abhängen. Also ob Sie befördert werden oder nicht, das haben Sie nicht in der Hand, aber Sie haben in der Hand, was Sie leisten. Sie haben in der Hand, was Sie selber tun. Und darauf würde ich den Fokus richten. Also welche Leistung wollen Sie in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erbringen? Wen wollen Sie überzeugen? Und wenn Sie Ihren Teil dazu beitragen, immer wieder und wieder, dann öffnen sich die Türen fast von alleine, entweder in der aktuellen Firma oder dann auch in einer anderen. Also die Ziele immer von der eigenen Leistung abhängig machen.
Ja, und auch Britta aus Landau hat uns gemailt. Ich bin Mutter von 3 kleinen Kindern, schreibt sie, und will auch weiterhin in Teilzeit arbeiten. Trotzdem möchte ich mich gerne in einem neuen Unternehmen auf eine höhere Position bewerben. Womit kann ich punkten?
Ich glaube, damit sogar können Sie punkten, denn wenn Sie Mutter von 3 Kindern sind, dann sind Sie jemand, der sehr gut organisieren kann, jemand, der führen kann mit persönlicher Autorität, das ist in der Erziehung immer gefragt, dann sind Sie jemand, der auch schnell auf Krisensituationen reagieren kann, jemand, der mit einem begrenzten Budget auskommen kann. Und diese Qualitäten, das gilt auch für Väter übrigens, diese Qualitäten des Elternseins, die werden oft so verschämt zur Seite geschoben. Ich würde an Ihrer Stelle offensiv damit argumentieren, dass Sie ein effektiver Mensch sind, der in kurzer Zeit große Leistungen vollbringen kann. Und dann werden Sie sehen, ob die Unternehmenskultur zu Ihnen passt. Wenn die Leute den Kopf schütteln, ist es die falsche Unternehmenskultur. Dann würden Sie sich keinen Gefallen tun, dort anzufangen. Wenn die das verstehen, dann haben Sie eine Wellenlänge und dann wird es für beide Seiten eine gute Lösung sein.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt schnuppern wir wieder in ganz alltägliche Traumjobs rein.
Zeig mir deinen Job.
Mein Traumjob ist Bestatterin. Das ist schon ungewöhnlich, dass eine 20-Jährige das mit voller Überzeugung sagt. Bei Emily Meichler aus Geislingen an der Steige ist es aber genauso. Sie arbeitet als gelernte Bestatterin im Unternehmen ihrer Eltern. Den ersten Verstorbenen hat sie mit 13 gesehen, als ihr Vater sie zu einer Krankenhausabholung mitgenommen hat. Meine Kollegin Katja Jansen hat Emily für unseren neuen Podcast Zeig mir deinen Job getroffen.
Der Kühlraum ist jetzt hier vor uns. Ganz schön groß. Wie viele Verstorbene passen da rein?
Wir haben Platz für 10 Verstorbene und aufgrund den Regalen würden wir auch noch deutlich mehr reinbekommen. Im Moment sind 7 Verstorbene da drin. Aber nicht erschrecken.
Wie kalt ist das hier drin?
Momentan hat es hier 6,4 Grad.
Okay, also wir haben wirklich Kühlschranktemperatur und ich finde es total krass. Also meine Stimme wird gerade leiser, nicht weil hier irgendwo steht, bitte reden Sie leiser, sondern weil man wirklich, also du stehst, wenn du hier reinkommst, direkt mit diesen 7 Verstorbenen in einem Raum und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss höflich sein. Also
ja, man wird dann auch andächtig, auch wenn man dann reinläuft.
Lässt das irgendwann nach?
Nein, das Gefühl auch gegenüber den Verstorbenen, das bleibt immer.
An dieser Stelle wollte ich eigentlich ganz kurz erklären, was man als Bestatter so macht. Dabei ist mir aufgefallen, ganz kurz wird schwierig. Denn mir fällt kaum ein anderer Job ein, der so vielfältig ist. Hier mal ein grober Überblick. Emily hat viele handwerkliche Aufgaben. Sie kann zum Beispiel Bagger fahren, um Gräber auszuheben, Särge auskleiden oder zulöten. Sie holt die Toten mit dem Leichenwagen ab, wäscht, rekonstruiert und pflegt ihre Körper und bereitet sie für die Aufbahrung vor. Also quasi für das letzte Zusammentreffen mit den Angehörigen. Den Familien gegenüber ist sie vor allem Dienstleister und kümmert sich um Behördengänge, jede Menge Formulare und darum, dass die Trauerfeier und die Beisetzung so laufen, wie sich das alle wünschen. Und bei all dem muss sie jede Menge Gesetze und Hygieneregeln permanent im Hinterkopf haben.
Dann lass uns mal eine Tür weiter in den Behandlungsraum.
Also das sind alle Utensilien, die wir für eine hygienische Versorgung von einem Verstorbenen benötigen. Einfach fürs Waschen, fürs Ankleiden, fürs Herrichten, dann auch für eine offene Aufbahrung.
Wie präsent ist das Thema Tod bei allem für dich?
Also es ist natürlich schon immer präsent. Vor allem präsent wird es dann gerade bei einer Abholung oder dann auch tatsächlich bei der Beerdigung. da wird einem das nochmal viel mehr bewusst, dass man eigentlich doch tagtäglich mit dem Tod auch zu tun hat.
Und ändert das was an deiner Art zu leben?
Ich glaube tatsächlich ja, weil ich oft genug sehe, wie schnell und unerwartet das Leben doch vorbei sein kann. Man bekommt davon schon eine andere Einstellung auch zum Leben.
Boah, absolute Gänsehaut, oder? Mehr davon gibt's in der neuen Folge von Zeig mir deinen Job. Und da verrät Emily auch, was für sie die größten Herausforderungen sind. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf www.zeigmirdeinenjob.de. Ja, und die aktuelle Folge habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Das war SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.